Ich bete noch, bevor ich anfange. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein können. Ich danke dir, dass wir so viele sind. Und ich danke dir, dass wir auch nicht allein sind, weil du da bist. Egal, ob wir die Leute rechts oder links neben uns kennen. Du bist da, du bist lebendig, du bist in diese Welt gekommen. Darauf fiebern wir hin jetzt im Advent. Und weil du lebendig bist, weil du hier bist, deswegen bitte ich dich, dass du uns verstehen lässt, was du uns sagen willst. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren und unsere Herzen aufmachst. Du kannst es schenken, dafür danke ich dir. Amen. Ja, Lichtblick oder Lichtblicke oder Hiobsbotschaft. Das kann manchmal ganz nah beieinander liegen. Ich habe gerade eben erzählt, meine Frau und ich, wir planen als Missionare nach Malawi zu gehen. So ein bisschen mehr, in 13 Monaten ungefähr, werden wir ausreisen, so Gott will und wir leben. Jetzt weiß ich nicht, ob das für jeden in diesem Raum eine frohe Botschaft wäre, wenn ich euch sagen würde, hey, in einem Jahr zieht ihr nach Afrika irgendwo in den Busch. Da gibt es keine Teerstraßen, keine Krankenhäuser, kein gar nichts. Das ist doch eine frohe Botschaft, oder? Vielleicht für den einen oder anderen nicht, könnte ich mir vorstellen. Also es liegt manchmal sehr eng beieinander und selbst in mir drin liegt das manchmal eng beieinander. Manchmal kommt der Gedanke hoch, worauf habe ich mich da eigentlich eingelassen und was, wenn da alles schief geht und wenn ich überhaupt nicht reinfinde und nicht mit den Leuten klarkomme. Also das liegt manchmal sehr nah beieinander, aber meistens überwiegt das Positive. Aber wir haben es auch gerade eben gehört von der Familie, da werden Zwillinge geboren, das ist toll, das ist eine frohe Botschaft, aber es ist eben viel zu früh und man weiß nicht genau, wie das weitergeht. Auch da liegt es sehr nah beieinander, das sind was sehr Freudiges und was sehr Unschönes und genau um so eine Situation soll es heute auch gehen in der Predigt. Ich habe einen Text mitgebracht aus Lukas 1, ihr könnt den lesen. Und zwar, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Auch wenn heute der vierte Advent ist, gibt es drei Punkte dazu. Der erste Punkt ist, Maria ist besucht. Maria bekommt Besuch von einem Engel und offensichtlich ist dieser Besuch jetzt nicht unbedingt so, dass sie sich drüber freuen kann. Wir lesen, dass sie erschrickt und wir denken, sehr logisch, oder? Da kommt irgendjemand rein ins Zimmer, wahrscheinlich benutzt er nicht mal die Tür, sondern läuft einfach durch die Wand oder steht auf einmal da und alles ist hell und dann ist vielleicht noch ein kleiner Engelschor und der singt irgendwas oder so, also Kitsch beiseite. Aber irgendwie taucht er da plötzlich auf, ein wildfremder Mann in diesem Zimmer. Ist ja ganz logisch, dass Maria sich erschreckt, oder? Eigentlich nichts Besonderes. Aber wenn man ganz genau hinliest, dann merkt man, Maria erschreckt sich gar nicht über diesen Mann, der auf einmal da ist, sondern Maria erschrickt über den Gruß, also über, oder man kann auch sagen, über das Wort, das, was dieser Mann sagt. Ich lese es einfach nochmal vor, dann könnt ihr mal entscheiden, ob das gruselig ist oder nicht. Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Ist jetzt nicht sonderlich furchteinflößend, zumindest für mich nicht. Also, wenn mir jemand sagt, hallo, sei gegrüßt, du bist begnadet, der Herr ist mit dir, das wünscht man sich doch eigentlich, oder? Das ist doch was, das hört man ja auch jeden Sonntag am Ende, wenn der Pastor dann den Segen spricht, der Herr ist mit dir, ist doch eigentlich was Gutes, was Tolles. Also, was genau ist es, was Maria so erschreckt? Ich will diesen Gruß mal ein bisschen aufschlüsseln. Der erste Teil ist vielleicht so ein bisschen für die, ich sage jetzt mal, für die Bibel-Nerds unter euch. Da gibt es diese zwei Teile, die ich jetzt gelb gemacht habe. Sei gegrüßt, was ganz wörtlich übersetzt heißt, freue dich. du Begnadete. Und es ist total interessant, weil diese zwei Teile hängen wörtlich total eng zusammen. Also sei gegrüßt, freue dich, hat den gleichen Wortstamm wie begnadet. Also die Freude und Gnade, das hängt irgendwie ganz, ganz eng zusammen. Wenn ein Mensch Gnade erfährt, dann ist das ein Grund zur Freude. Dann ist Freude die erste und die logischste Reaktion darauf. Also wir lesen hier eigentlich von was sehr, sehr Positivem. Du hast Gnade gefunden. Was ganz Besonderes ist ein Grund zur Freude. Also daran liegt es, glaube ich, nicht. Der zweite Teil ist es, der wirklich Angst macht. Der Herr ist mit dir. Und so auf den ersten Blick, habe ich schon gesagt, macht dieser Teil vielleicht nicht besonders Angst. Aber wenn wir mal schauen, wo in der Bibel dieser Satz noch gesagt wird, dann dämmert es uns vielleicht ein bisschen. Und zwar lesen wir diesen Satz ganz oft im Alten Testament. Da lesen wir zum Beispiel, da wird es zu Jakob gesagt, in Genesis 28. Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich zurück in dieses Land. Also das wird zu Jakob gesagt, während er auf der Flucht ist, sagt Gott, ich bin mit dir. Dann bei Josef finden wir Satz, dieser sah, also der Pharao, dass der Herr mit Josef war und dass der Herr alles, was er unternahm, unter seinen Händen gelingen ließ. Gibt noch mehr. Niemand wird dir Widerstand leisten können, solange du lebst. Wie ich mit Mose war, will ich auch mit dir sein, sagt Gott zu Josua. Also wir lesen hier, Gott war mit Mose und auch mit seinem Nachfolger Josua. Und dann wieder ein bisschen später sagt es zu Samuel. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm und keines von all seinen Worten und ließ keines von all seinen Worten unerfüllt. Zwei habe ich noch. Und Saul begann sich vor David zu fürchten, weil der Herr mit David war, Saul aber verlassen hatte. Und der letzte, da geht es um Hiskia. Daher war der Herr mit ihm, in allem, was er unternahm, hatte er Erfolg. Ich habe euch jetzt hier eine ganze Liste von Menschen gesagt, zu denen Gott gesagt hat, oder über die gesagt wird, der Herr war mit ihm, oder Gott hat es zu ihnen direkt gesagt, der Herr oder ich bin mit dir. Und diese Menschen, die haben alle was gemeinsam. Zwei Dinge sogar. Erstens, diese Menschen, die hatten einen ganz besonderen Platz in der Geschichte Gottes mit seinen Menschen. Also die haben irgendwie einen ganz, ganz prominenten Platz gehabt, eine ganz große Rolle gespielt. An die erinnert man sich, die kennt man. Die hört man immer im Kindergottesdienst. Über die sind so viele Geschichten bekannt. Aber die haben noch was gemeinsam. Und zwar haben die es gemeinsam, dass der Weg, dieser Platz in Gottes Geschichte auch furchtbar schwer war. Ich habe in den letzten Wochen in der Jungschar David behandelt, deswegen möchte ich es einfach mal an diesem Beispiel machen. David kriegt als 14-, 15-Jähriger gesagt, dass er König werden wird, König über Israel, während ein anderer König an der Macht ist. Ist ja eigentlich, denkt man, oh, das ist aber ein Lichtblick, das ist doch was Schönes, da freut man sich drauf. Aber wie sein Leben weitergeht, ist eben nichts nur Fröhliches. Er kommt an den Hof von Saul, muss dann mit dem Neid Sauls rechnen, muss damit rechnen, jeden Moment umgebracht zu werden. Sein bester Freund ist gleichzeitig sein größter Rivale um die Thronfolge. Er muss fliehen, er lebt in der Wüste, in Höhlen. Das klingt jetzt alles ganz, ganz dramatisch und es wird noch schlimmer. Alle im Land verschwören sich eigentlich gegen ihn. Es gibt nur so ein paar ganz, ganz enge Freunde, die zu ihm halten. Und selbst Leuten, denen er hilft, da gibt es eine Geschichte, da wird eine Stadt belagert von den Philistern und David schlägt die Philister zurück und dann die Menschen in dieser Stadt, statt ihm dankbar zu sein, rufen sie König Saul und sagen, guck mal, hier ist David, den suchst du, jetzt kannst du ihn umbringen. Alle sind gegen ihn. Furchtbar, oder? Ein furchtbar schwerer Weg. Und dann, nach 15 Jahren Warten, wird er dann endlich König. Das ist hart. Dieser Satz, der Herr ist mit dir, der zeigt an, du hast einen besonderen Platz, du hast eine besondere Aufgabe, aber dafür brauchst du Hilfe. Weil das wird eine furchtbar, furchtbar schwere Aufgabe. Das wird ein furchtbar schwerer Weg. Dafür brauchst du es, dass der Herr mit dir ist. Und dann sagt der Engel auch noch hinterher, fürchte dich nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Was ist das denn für eine Gnade? Was ist das denn für eine Gnade? Ich lese noch weiter. Da sagt nämlich dann der Engel, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird herrschen über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Und Maria sagte, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Was ist das denn für eine Gnade? Was ist das denn für eine Gnade? Da kommt dieser Engel und sagt zu dieser unverheirateten jungen Frau, wahrscheinlich so zwischen 12 und 15 Jahren, du wirst schwanger werden. Damals absolutes No-Go. Ihr Mann hat dann, ihr Verlobter, haben wir ja gelesen, David, ihr Verlobter, der hat das Recht, sie zu verlassen, wenn sie schwanger wird, vor der Hochzeit. Heute habe ich mir gedacht, würden solche Fälle wahrscheinlich nachmittags auf RTL 2 laufen, bei Teenie-Mütter, das ist dann der soziale Abstieg. Was ist das denn für eine Gnade? Das ist doch kein Lichtblick, das ist doch nur eine Hiobsbotschaft. Mein zweiter Punkt ist trotzdem, Maria ist begnadigt. Und ich möchte euch erklären, warum. Dafür habe ich diese ominöse Tafel mitgebracht. Ich bin nämlich großer Sportfan. Und vielleicht kann das der ein oder andere, sich damit identifizieren. Ich habe mir nämlich mal angeschaut, wie werden eigentlich die Aufgaben verteilt in dieser Geschichte? Also da fängt es mal an. Gott kündigt an und sagt, Maria, du wirst einen Sohn empfangen. Das machen wir mal hier eine Aufgabe für Maria. Aber hier sind viele Familien, das weiß ich aus guter Quelle und Familienwissen, damit Söhne entstehen oder Kinder generell, da brauchst du zwei Leute. Also okay, hier müssen zwei Leute was machen. Aber was kommt denn noch? Dann soll Maria ihn gebären. Okay, das ist definitiv ihre Aufgabe. Da kann ihr auch niemand helfen oder niemand sie abnehmen. Und sie soll ihm den Namen Jesus geben. Okay, das ist die schnelle 3-1-Führung für Maria. Aber jetzt geht es nämlich los. Er wird groß werden. Jeder von euch, der Kinder hat, weiß, Kinder werden zwar von alleine ein bisschen größer, aber dass die wirklich groß und selbstständige erwachsene Menschen werden, da gehört ziemlich viel dazu. Das ist eine große Aufgabe, da braucht es auch viel Gnade. Da muss definitiv Gott seine Hand im Spiel haben. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Puh, er wird ihn zum König machen. Das kann Maria definitiv nicht. Ausgleich. Er wird über das Haus Jakob herrschen. Und seine Herrschaft wird ewig sein. Und wenn wir jetzt noch weiterlesen, was der Engel nämlich noch sagt. Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Also Gott hat sogar noch mal gezeigt, ich kann das. Ich kann machen, dass eine Frau, die eigentlich schon viel zu alt ist, um Kinder zu bekommen, trotzdem noch schwanger wird. Mir ist nichts unmöglich. Das ist der Todesstoß. 7-3. Erinnerungen werden wach. 2014, Deutschland gegen Brasilien. Und der Engel, der wird Torschützenkönig. So. Also, wenn ich mir das so anschaue, dann sind die Aufgaben ganz, ganz klar verteilt. Maria hat was zu tun, auf jeden Fall. Aber Gott tut noch viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, das ist die Gnade, von der hier gesprochen wird. Das ist die Gnade, dass Gott nämlich die Dinge tut, die Maria gar nicht tun kann. Deswegen ist sie begnadigt. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Da ist, Gott tut das, was sie gar nicht tun kann. Er wird groß sein. Gott wird ihm den Thron geben. Er wird in Ewigkeit herrschen. Der Heilige Geist wird über sie kommen. Das kann sie auch nicht machen. Das Kind wird heilig genannt werden. Elisabeth hat in ihrem Alter noch einen Sohn empfangen. Für Gott ist nichts unmöglich. Das sind Dinge, die kann gar kein Mensch machen. Die kann Maria gar nicht machen. Aber Gott verspricht es ihr. Hat sogar ein Zeichen gegeben. Guck doch mal die Elisabeth. Bei der hat es auch funktioniert. Gnade ist, dass Gott das tut, was wir nicht tun können. Und wisst ihr, was mich an diesem Text noch viel mehr fasziniert eigentlich, ist die Tatsache, dass Gott so eng mit den Menschen zusammenarbeitet. So eng mit einem einzigen Menschen zusammenarbeitet. Ich habe es hier mal versucht, ein bisschen darzustellen. Also erst wird der Heilige Geist über sie kommen, sie wird schwanger werden. Dann wird Maria das Kind empfangen und gebären und sie soll ihm den Namen geben. Und dann sorgt Gott dafür, dass er groß wird und König und in Ewigkeit herrscht. Also da spielt man sich den Ball gegenseitig zu. Und hier geht es ja nicht um irgendwas. Das ist keine Lappalie. Ich will nochmal aufs Sportjargon zurückgreifen. Das ist nicht Europa League Qualifikation, erste Runde, wo irgendwelche russischen Teams mit Namen, die keiner aussprechen kann, gegeneinander spielen, sondern Champions League Finale. Da geht es um den Retter der Welt, dass der auf die Welt kommt und da bindet Gott Menschen ein. Gott ist ein Teamplayer und will mit Maria zusammenarbeiten. Und das, obwohl sich die Menschheit als furchtbar schlechter Teamplayer erwiesen hat. Immer wieder. Man muss die Bibel mal durchlesen, da merkt man immer, die Menschen, die sind furchtbar schlechte Teamplayer für Gott. Die versuchen es immer alleine, die machen immer Alleingänge und verlieren dann den Ball. Und auch wenn man nochmal weiter durch die Geschichte guckt, durch die ganze Kirchengeschichte, die Menschen, die waren oft furchtbar schlechte Teamplayer und haben meistens das Gute, was Gott gibt, irgendwie geschafft, trotzdem noch zu verhunzen. Aber Gott will zusammenarbeiten. Gott will mit Maria zusammenarbeiten und mit ihr zusammen dafür sorgen, dass dieser Sohn Gottes, dieser Erlöser, dieser große Retter, dass der auf die Welt kommt, dass der Mensch wird. Und das Coole finde ich, dass Gott diesen Willen nicht verloren hat. Dass Gott immer noch ein Teamplayer ist, dass Gott immer noch mit dir und mit mir zusammenarbeiten will. Gott will mit dir zusammenarbeiten. Gott will nämlich auch heute noch in diese Welt kommen. Gute Nachricht für Männer, ihr müsst nicht schwanger werden dafür. Für die Frauen auch, aber für die Männer noch mehr. Es muss niemand mehr schwanger werden dafür, dass Gott in diese Welt kommt. Und trotzdem will er es. Er will durch dich und durch mich in diese Welt kommen. Er lebt in dir und er will da raus. Er will in diese Welt rein. Er will geboren werden in diese Welt, in dein Umfeld hinein. Und es ist auch ein Stück weit deine Aufgabe, meine Aufgabe, dass Gott geboren wird in diese Welt hinein. Aber Gnade ist, dass Gott das tut, was wir nicht können. Wir können nicht machen, dass irgendwie das Zeugnis, was wir geben, dass die Art und Weise, wie Gott aus uns rauskommt, dass das gut ankommt bei den Menschen oder dass es ihnen hilft, ihn kennenzulernen. Das kann nur er machen. Das ist die Gnade, die er dazu gibt. Dass das, was wir von Jesus bezeugen, die Art und Weise, wie wir ihn zur Welt bringen, dass das Frucht trägt. Das ist eine Herausforderung. Und es war auch für Maria eine Herausforderung. Trotz dieser Zusage, Gott ist mit dir, Gott wird so viel dafür tun, trotzdem ist es eine Herausforderung. Trotzdem verlangt sie ja alles ab. Und deswegen ist für mich die Frage, wie reagiert Maria überhaupt darauf? Was sagt sie denn? Und ich kann mir vorstellen, das war für, für die ganze Himmelswelt so ein ganz spannender Moment. Gott hat diesen Plan, er will zur Welt kommen durch Maria. Und er sagt ihr das alles und jetzt, was wird sie sagen? Ja, nein, vielleicht, komm morgen nochmal. Maria beantwortet diese Frage auf eine ganz beeindruckende Art und Weise für mich. Und zwar sagt sie sagt zwei Sätze in dieser ganzen Geschichte. Der erste, da bin ich vorhin ein bisschen drüber hinweggegangen, der erste ist, wie soll das funktionieren, da ich keinen Mann erkenne? Also sie fragt, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Und dieser Satz ist deshalb so besonders, wenn man ihn mit einem anderen Satz vergleicht, der nämlich 20 Verse vorher gesagt wird. Da finden wir nämlich schon eine ganz ähnliche Geschichte in Lukas 1, Vers 18 und davor und danach. Da kommt Gott zu Zacharias, ein alter Priester im Tempel, also so einer von den wirklich Wichtigen. Aber er und seine Frau hatten keine Kinder. Seine Frau war auch schon viel zu alt, um Kinder zu bekommen. Und er sagt, also Gott, ich werde es machen, dass deine Frau schwanger wird. Ich will dir einen Sohn schenken. Zacharias aber, der sagt, ja, woran soll ich das denn erkennen? Das, Gott, das musst du mir erstmal beweisen. Das kann nicht sein. Meine Frau ist schon viel zu alt. Wir haben bestimmt auch schon ganz oft dafür gebetet. Und trotzdem ist nichts passiert. Warum soll es jetzt auf einmal funktionieren? Woran soll ich das erkennen? Dieser Zacharias, der erinnert mich an so eine Puppe. Von außen denkt man, wow, der ist groß, der ist wichtig, krass. Er ist Priester im Tempel, oh, hat der eine Glaubenserfahrung, Mensch, ist der ein Vorbild und dann auch noch charakterlich bestimmt einwandfrei. Und je näher man aber hinschaut, umso kleiner wird das, was da rauskommt. Also irgendwann ist da nicht mehr so viel übrig. Wenn man hinschaut, dann merkt man nämlich, dieser Zacharias, der glaubt Gott gar nicht. Der glaubt nicht, dass Gott es tun kann. Ja, es geht noch. Da bleibt nicht viel übrig. Ich stelle es mal hier hin, damit es jeder sehen kann. Also, dieser Zacharias, der glaubt gar nicht, dass Gott es tun kann. Er sagt, Gott, das kann ich dir nicht glauben. Das musst du mir erst beweisen, dass das passieren kann, dass meine Frau noch schwanger wird. Nee, keine Chance. Maria dagegen fragt was ganz anderes. Maria fragt nicht, Gott, du musst mir erstmal einen Beweis liefern. Davor glaube ich gar nichts. Sondern Maria sagt, wie soll das denn passieren? Ich glaube dir schon, dass es irgendwie passieren wird, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich hab doch noch gar keinen Mann. Ich glaube es dir, aber ich weiß einfach nicht wie. Bei Maria ist die Frage nach dem Wie. Bei Zacharias die Frage nach dem Ob. Und dann sagt Maria noch was Zweites, und das ist eigentlich noch viel beeindruckender. Maria sagt in Vers 38, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und auch hierfür habe ich nochmal ein ganz prominentes Beispiel rausgesucht aus der Bibel, wo jemand ganz, ganz anders reagiert. Nämlich aus Exodus 4. Das ist die Geschichte, wo Mose berufen wird. Vielleicht schon mal gehört mit dem brennenden Dornbusch und so. Und da sagt Gott zu Mose, hey, ich möchte dich benutzen, um mein Volk aus Ägypten rauszuführen. Und dieser Mose, der windet sich die ganze Zeit und sagt, es gibt aber doch noch bessere und es gibt noch andere und ich weiß nicht, ob ich das kann. Und dann in Kapitel 4, also in 3 fängt das an und in Kapitel 4 lässt er dann die Kasse aus dem Sack und sagt, was er eigentlich möchte. Er sagt, Gott, schick doch bitte einfach jemand anderen. Ich will das gar nicht. Ich will nicht. Das ist mir viel zu schwer. Und Maria, die sagt, okay Gott, wenn du das sagst, ich bin bereit. Wir können das machen. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie das gehen soll, aber es wird schon funktionieren. Wenn du es sagst, bin ich bereit dafür. Das ist auch mein dritter Punkt. Maria ist bereit. Sie ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen. Sie nimmt diesen Besucher, diesen ungebetenen Besucher auf. Sie nimmt die Gnade an, die Gott schenkt, und sie ist bereit. Sie ist bereit, mit Gott diesen Weg zu gehen. Und das ist die Frage, die ich auch dir mitgeben möchte heute. Bist du denn bereit? Ich habe es gesagt, Gott möchte durch dich und durch mich in die Welt kommen. Nachher spreche ich hier den Segen und sage, Gott ist mit dir, der Herr ist mit dir. Und ich habe euch ja am Anfang erklärt, was danach meistens kommt, wenn Leute so einen Satz hören. Dann folgt meistens ein Weg, der nicht einfach ist. Gott in die Welt bringen. Aber ich möchte dich trotzdem fragen, bist du bereit? Wir hören jetzt ein Musikstück und da kannst du über die Frage nachdenken.